Finanzmarkt Compliance. Der Podcast über Finanzmarktregulierung. Für einen Austausch über das Warum, das Was und das Wie der regulatorischen Vorgaben. Um diese besser zu verstehen, leichter umzusetzen und gelassener zu bewältigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Finanzmarkt Compliance. Ich bin Andrea Fechner und in dieser Folge geht es um ESG-Risiken. Wenn ich mit anderen über ESG-Risiken spreche, stelle ich immer wieder fest, wie verwirrend das Thema ist, weil es mittlerweile so viele Vorgaben zu ESG-Risiken gibt und das mit verschiedenen Zielsetzungen. Da geht es um Transparenz für Anleger, Stichwort SFDR, oder um nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, Stichwort Taxonomie. Es geht um die Stabilität von regulierten Unternehmen, Stichwort MA-Risk und CRD und CRR. Und es geht um die Berichterstattung von Unternehmen, Stichwort CSRD. Viele verschiedene Abkürzungen und viele verschiedene Vorgaben. Ich möchte das Thema ESG-Risiken heute ein wenig entwirren. Und zwar im Gespräch mit Herrn Dr. Lars Röhl. Herr Dr. Röhl beschäftigt sich schon eine ganze Weile intensiv mit dem gesamten Themenbereich ESG. Er ist Partner bei der Anwaltskanzlei Linden Partners. Er ist auch Referent bei der Akademie des FÖB, bei der Sparkassenakademie und bei der Frankfurt School. Und er ist überdies externer Experte beim Bundesverband für strukturierte Wertpapiere und er ist Expertenbeirat beim Verband der Auslandsbanken, und zwar vor allem für den Themenbereich ESG. So, bevor wir jetzt gemeinsam einsteigen, kurz zum Aufbau dieser Folge. Wir beginnen gleich mit einer Einführung zu ESG-Risiken. Dann widmen wir uns der SFDR und der Taxonomie. Danach sprechen wir über die MA-Risk, die CRD6 und die CRR3 und über Regelungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften. Zum Schluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf die CSRD. Und ganz am Ende gibt es noch einige wenige Hinweise von mir. Falls Sie nur einzelne Abschnitte dieser Folge hören möchten, finden Sie in den Shownotes die Zeitangaben der Abschnitte. Und jetzt geht es los. Auf zum Deep Dive in das Thema ESG-Risiken. Hallo Herr Röhl, guten Morgen.
Guten Morgen Frau Fechner.
Wir widmen uns ja heute ausführlich dem Thema ESG-Risiken. Erstmal vielen Dank, dass Sie uns dafür Ihr Wissen und Ihre Zeit zur Verfügung stellen.
Sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben und bin ganz gespannt auf unser Gespräch.
Ja, das bin ich auch. Ich bin mega gespannt auf das Gespräch. Vor allem, weil ich bei dem Thema ESG-Risiken ja durchaus auch selber noch so den ein oder anderen Knoten im Gehirn habe. Also, steigen wir direkt ein, oder?
Legen wir los, ja.
Für uns alle einmal zur Erinnerung, diese drei Buchstaben ESG, wofür stehen die eigentlich?
Ja, die sind aus dem Englischen, stehen für Environmental, das ist das E, das I. Das S steht für Social, also sozial, und das G steht für Governance, also für das Thema Unternehmensführung.
Okay. Das sind die drei Buchstaben ESG. Und was sind dann ESG-Risiken? Was ist damit gemeint?
Also ich bin ja Jurist, ne? Und der Jurist guckt ja natürlich immer gerne, wenn es um die Frage geht, ja, wie ist das definiert, dann guckt er irgendwie nach, was sagen denn die einschlägigen Rechtstexte oder Aufsichtstexte dazu. So, und wenn man da mal schaut, wie die BaFin Nachhaltigkeitsrisiken als Oberbegriff für ESG-Risiken definiert, dann liest man da, dass das Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, also ESG, sind, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation eines beaufsichtigten Unternehmens haben können. Boah, so, na toll.
Das muss man erstmal verstehen, ja.
So, was heißen bitte jetzt, würde der Berliner fragen. Darum ranken sich natürlich eine Vielzahl von Fragen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie mich eingeladen haben, mit Ihnen über das Thema ESG und ESG-Risiken zu sprechen. Um es vielleicht an dieser Stelle schon mal so ein bisschen konkreter zu machen, kann man vielleicht Folgendes sagen. Also die Aufsichtsbehörden differenzieren bei ESG-Risiken zwischen physischen Risiken und Transitionsrisiken. Das ist auch für mich persönlich immer eine ganz wichtige Unterscheidung, zu gucken, worüber rede ich jetzt hier eigentlich. Also physische Risiken ergeben sich aus Extremwetterereignissen und deren Folgen, so würde ich das mal umfassen. Also Hitze, Trockenperioden, Überflutung, also wenn der Rhein kein Wasser mehr führt und deswegen die Chemieindustrie bestimmte Zulieferungen auf den Landweg verlegen muss, so, dann wäre das zum Beispiel ein physisches Risiko, was sich materialisiert. Stürme, Hagel, Lawinen, an was man alles so denken kann. Und dann natürlich auch allgemeine klimatische und ökologische Bedingungen. Also Niederschlagshäufigkeit, Meeresspiegelanstieg, Veränderung von Meeres- und Luftströmungen wird genannt, Übersäuerung der Ozeane und natürlich Anstieg der Durchschnittstemperaturen mit regionalen Extremausschlägen. Mhm. So, das sind physische Risiken. So. Und dann haben wir die Transitionsrisiken oder transitorischen Risiken. Die ergeben sich im Zusammenhang mit der Umstellung unserer Wirtschaft auf, sage ich mal, eine möglichst hohe CO2-Neutralität. Und da geht es eigentlich mehr um politische Maßnahmen, um regulatorische Anforderungen, die gestellt werden, sowohl an die Finanzdienstleistungsindustrie als auch an die Realwirtschaft. Also zum Beispiel CO2-Steuer, Kohleausstieg, sowas wie Energieeffizienzvorgaben für die Immobilienwirtschaft. So. Also Themen, denen man sich widmen muss, wenn man regulatorisch compliant sein will und die irgendwie Kosten auslösen und deswegen in erster Linie ein finanzielles Risiko beinhalten.
Oder ich verschwinde sogar vom Markt, ja, das kann natürlich auch passieren. Ja.
Ich verschwinde vom Markt, weil ich zum Beispiel, als jetzt mal so ganz platt gesagt, als Automobilhersteller zu lange auf den Verbrenner gesetzt habe oder überhaupt nur noch Verbrenner herstelle und ich aber eigentlich nur noch E-Autos herstellen sollte und oder vielleicht auch noch herstellen darf, weil ich ansonsten möglicherweise mit gesetzlichen Anforderungen in Konflikt gerate. So, und dann bin ich halt weg. So.
Ja.
Und das ist ein transitorisches Risiko, kein physisches. Ja, und die beiden hängen aber natürlich irgendwie miteinander zusammen. Also je nachdem, wie sich hier die physische Risikolage entwickelt, kann es sein, dass dann der Gesetzgeber in einer bestimmten Weise reagiert und eben zum Beispiel Energieeffizienzvorschriften nochmal verschärft, was dann eben auch dazu führt, dass wir ein entsprechendes erhöhtes transitorisches Risiko haben.
Ja, verstanden. Und das bezieht sich aber vor allem auf den Buchstaben E in ESG, oder?
Das ist im Wesentlichen, also um das auch mal so vorweg zu sagen, wenn wir über ESG reden, dann reden wir nach meiner gefühlten Wahrnehmung zu 80-90% über E heute. Na, wir kommen sicherlich auch an den Themen S und G noch vorbei, denke ich mir, aber im Vordergrund stehen natürlich die ökologischen Risiken.
Ja, und was stelle ich mir, wenn wir jetzt schon bei den Beispielen sind, unter sozialen und Governance-Risiken vor? Was wäre das?
Also bei sozialen Risiken denkt man oder denke ich immer in erster Linie an sowas wie Lieferketten. Also sagen wir mal, ich habe als realwirtschaftliches Unternehmen komplexe Lieferketten rein in Schwellenländer, wo möglicherweise soziale Verwerfungen drohen oder Unfälle, Arbeitsunfälle größeren Ausmaßes drohen oder Verletzungen von Arbeitsrechtsnormen, Menschenrechtsnormen, so die dann dazu führen, dass ich erstens möglicherweise haftbar gemacht werde dafür, ich also irgendwie ein rechtliches Risiko mir dadurch einfange oder eben ich nicht mehr als investierbar gelte, sowohl bei Banken als auch bei möglichen Eigenkapitalgebern, weil die sagen, solche Unternehmen wollen wir nicht mehr finanzieren. So, das wäre so für mich so ein großes soziales Risiko. Und G-Risiken, ja, da geht es dann letztlich immer um die Frage, wie hält es ein Unternehmen mit Compliance? Ja, so, da fällt mir immer so das Beispiel ein, dass es mal vor 2015 durchaus Asset Manager gegeben hat, die gesagt haben, wir investieren nicht mehr in Volkswagen, weil wir glauben, dass deren Compliance nicht in Ordnung ist. So, da hatte man noch keine Idee vom Dieselskandal, aber das haben die sich einfach angeschaut und haben gesagt, das ist ein Governance-Thema, was die da bei sich drin haben. Der ganze Konzern ist viel zu hierarchisch organisiert. Wir haben kein Whistleblowing-System, was auch immer. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob das so war oder nicht. Jedenfalls hat denn die weitere Entwicklung gezeigt, dass offenbar dieses Risiko in irgendeiner Weise schlagend geworden ist. Und damit natürlich denn die Asset Manager, die das frühzeitig erkannt haben, gesagt haben, so, das werte ich jetzt irgendwie ein und dann kommt bei mir VW, kommt hier auf eine Ausschlussliste. Die haben dann natürlich das bessere Ende für sich gehabt.
Ja, also da geht es um Schäden, die aus was auch immer entstehen, Betrug, Steuer, Hinterziehung, also alles, was irgendwie mit Governance zu tun hat.
Genau.
Verstanden. Jetzt sagt die Aufsicht ja, es ist keine eigene Risikoart. Also was ist eine Risikoart? Die typischen Risikoarten im Aufsichtsrecht sind ja sowas wie Adressenausfallrisiken, Liquiditätsrisiken, operationelle Risiken, Marktpreisrisiken. Und die Aufsicht sagt jetzt, ESG-Risiken soll man zwar berücksichtigen, aber ist irgendwie keine eigene Risikoart. Was meinen die damit? Also wie muss ich das verstehen? Was ist das dann?
Also ich verstehe es so, dass es letztlich spezielle Ausprägungen der von Ihnen gerade genannten Risikoarten sind. Also ich habe möglicherweise, wenn ich eine Gewerbeimmobilie finanziere, die jetzt ganz massiv irgendwie von einer regulatorischen Vorgabe im Rahmen der Gebäudeenergieeffizienz betroffen ist. Also ich habe möglicherweise irgendwann, wie wir es zum Beispiel in Holland haben oder in Frankreich ein Vermietungsverbot, weil die nicht hinreichend energieeffizient ist, diese Immobilie. So. Denn ist das offenkundig, dass das erstens ein E-Risiko ist, was ich habe in meiner Finanzierung. Und es wirkt sich aus im Adressenausfallrisiko. Ja, weil plötzlich die Bonität meines Kreditnehmers, der die Gewerbeimmobilie betreibt, möglicherweise nach unten geht. Und so sagt halt die Aufsicht, also ESG-Risiko als separate Risikoart, das sehen wir irgendwie nicht so. Aber wir müssen eigentlich bei allen Risikoarten drauf gucken, ob die irgendwie eine spezifische ESG-Ausprägung haben. Also bis hin zum operationellen Risiko. Also ich habe zum Beispiel eben, ich stehe selber mit meinem Geschäftsbetrieb in einer hochwassergefährdeten Gegend, bin ich hinreichend dagegen geschützt und läuft mir dann irgendwann mal der Keller buchstäblich voll, wo meine Rechner stehen. Also jetzt mal so ganz platt gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, wenn es dumm läuft, stehen da die Server, genau.
So, also ja, ne, das ist jetzt so sehr laienhaft von so einem Juristen, der keine Ahnung hat von der wirklichen Welt.
Aber ich finde das total logisch, was Sie jetzt erklärt haben, weil ich finde, eine der großen praktischen Schwierigkeiten im Risikomanagement ist, selbst dann, wenn ich mich nicht um ESG-Risiken kümmere, ist immer die Abgrenzung untereinander, dass ich Risiken nicht doppelt, dreifach und fünffach zähle, weil irgendein Ereignis aufs Marktpreisrisiko wirkt, aufs Kreditrisiko, auf Liquidität und auf weiß nicht ich was noch alles. Und das ist natürlich bei ESG-Risiken dann nochmal schwerer. Also wenn ich sagen würde, ESG-Risiko ist eine eigene Risikoart und wir kommen zu dem Beispiel von der Immobilie von Ihnen eben, dann weiß ich ja gar nicht, wie soll ich das denn aufteilen? Weil es ist ja auch ein Adressenausfallrisiko. Dann fange ich an, die Risiken doppelt zu zählen. Und das ist vermutlich der Grund, ich kriege die Abgrenzung nicht hin. Und deswegen soll ich ESG-Risiken nur als Faktoren bewerten, die auf die anderen Risikoarten einwirken und die verstärken können, oder?
Genau.
Ja, okay, perfekt. Wir wollen ja heute in viele verschiedene Themen reingucken, in denen es Vorgaben zu ESG-Risiken gibt. Nämlich genau deswegen, weil ich persönlich es so verwirrend finde, dass es an vielen verschiedenen Stellen vorkommt und zwar dabei teilweise mit verschiedenen Zielrichtungen, verschiedenen Ausprägungen, verschiedenen Vorgaben und so weiter. Was sind so aus Ihrer Sicht die wichtigsten Regularien und Themenbereiche, in denen ESG-Risiken, also Vorgaben zu ESG-Risiken heute zu finden sind?
Also ich könnte Ihnen jetzt ganz schnell 4, 5 Regularien aufzählen. SFDR, Taxonomieverordnung, CSRD. Damit wäre uns möglicherweise aber nicht so ganz geholfen. Also ich mache das trotzdem nachher am Ende gerne, aber um das vielleicht so ein bisschen von der Einsortierung her also besser klar zu bekommen. Ich versuche mich persönlich, wenn ich mir so diese ganze ESG-Risikolandkarte vor Augen halte, immer zu orientieren an dem, ich nenne das mal den Dreiklang, den die EU-Kommission gesetzt hat mit ihrem Aktionsplan Sustainable Finance aus dem Jahr 2018. Da hat die Kommission gesagt, wir müssen uns um 3 Ziele kümmern. Wir müssen zum einen private Geldströme umleiten in nachhaltige Finanzanlagen. Erstes Ziel. Zweites Ziel ist, wir müssen uns kümmern um die Implementierung von ESG im Risikomanagement von beaufsichtigten Instituten, also Asset Managern, Versicherungen, Banken. Und drittens, wir müssen die Unternehmenstransparenz mit Blick auf das Thema ESG verbessern. Da sind wir beim ganzen Thema nicht finanzielle Berichterstattung über ESG. So, und jede dieser drei Komponenten hat auch irgendwo, oder jede dieser drei Ziele hat eine Risikokomponente. Und jetzt fange ich mal an mit der Umlenkung privaten Kapitals in nachhaltige Finanzanlagen. Da ist Kernstück der regulatorischen Umsetzung die SFDR, die Offenlegungsverordnung, die Finanzmarktteilnehmern abverlangt, offenzulegen, wie sie mit ESG-Risiken in ihrer Anlageberatung bzw. bei ihren Investitionsentscheidungen umgehen. So, das ist so die erste Säule. Mhm. So, dann haben wir, und das ist sicherlich der wichtigste Teil, das Thema ESG-Risiko im Risikomanagement von beaufsichtigten Instituten. Da reden wir dann über MRISC, da reden wir über AIFMD und OGAF-Richtlinie und die entsprechenden Level-2-Ausprägungen dazu. So, da reden wir also quasi um das ganze herkömmliche Risikomanagement, was jetzt angereichert wird, darüber hatten wir gerade gesprochen, um den Faktor ESG-Risiko. So, und die dritte Säule, die berührt das Thema CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, die berichtspflichtigen Unternehmen abverlangt, umfassend Auskunft zu geben darüber, inwieweit sie selber von ESG-Risiken betroffen sind oder inwieweit von ihrer eigenen Geschäftstätigkeit ESG-Risiken ausgehen. Das ist die sogenannte doppelte Wesentlichkeit. Mhm. So. Und das ist im Prinzip das Panorama, vor dem wir uns bewegen und was eben regulatorisch durch die von mir genannten Gesetzestexte ausbuchstabiert worden ist. Und über allem schwebt dann die Taxonomieverordnung, die als eine Art Rahmengesetzgebung ja eine Klassifizierung vorsieht von wirtschaftlichen Tätigkeiten, die, soweit sie einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitragen, leisten sollen, Anforderungen erfüllen müssen, um sich als taxonomiekonform deklarieren zu können. Und auch dort geht es um das Thema ESG-Risiken. Und zwar, und das werden wir sicherlich nachher auch noch ein bisschen genauer betrachten, bei diesem Mysterium DNSH, Donus Significant Harm. Aber das gucken wir uns nachher an.
Da kommen wir dann dazu.
Also ich will nur sagen, auch in der Taxonomie steckt so ein bisschen ESG-Risiko drin.
Ja. Das war schon mal die perfekte Sortierung, finde ich super, weil ich bin ein Mensch, der sehr stark in tatsächlich Schubladen denkt oder besser gesagt, es fällt mir sehr viel leichter bei so komplexen Themen, wenn ich Schubladen habe, in die ich die Themen einsortieren kann. Und damit habe ich jetzt die perfekten drei Schubladen, die tatsächlich für mich, ja, so klar, wie Sie das gerade gesagt haben, auch zum ersten Mal ordnen, wo diese ganzen Themen, die ich zwar kenne, aber wo die reingehören und warum.
Prima.
Perfekt. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen jetzt an. Also wir wollen auch alle Themen beleuchten, zumindest kurz, um den Rahmen nicht völlig zu sprengen. Und ich würde gern anfangen mit dem Teil, den Sie gesagt haben, Umleitung Finanzströme in nachhaltige Investitionen, also SFDR und dazu auch Taxonomie. Sie hatten schon gesagt, die SFDR, also steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation, auf Deutsch sagt man Offenlegungsverordnung, ist eine EU-Verordnung, die direkt in deutschem Recht gilt. Und wenn Sie noch mal kurz sagen würden, was ist der Kernzweck der gesamten SFDR ganz kurz und wer muss die beachten?
Der Kernzweck der SFDR ist Transparenz. Die SFDR möchte keiner inhaltlichen Vorgaben dazu machen, wie Finanzprodukte zu gestalten sind. Sie sagt nicht, ihr müsst jetzt als Asset Manager, als Banken einen gewissen Anteil an nachhaltigen Finanzprodukten an den Markt bringen. Das tut sie nicht, ist also keine Produktregulierung im eigentlichen Sinne. Aber die SFDR sagt, ihr müsst euch schon ehrlich machen und euren Anlegern das auch zeigen, wie ihr es mit dem Thema Nachhaltigkeit haltet. Und zwar zum einen bei eurer eigenen operativen Tätigkeit, also wenn ihr Anlageberatung macht oder wenn ihr als Asset Manager Investitionsentscheidungen trefft für eure Anleger, dann müsst ihr schon darlegen, wie ihr auf ESG-Risiken guckt und wie ihr mit denen umgeht und wie ihr die managt. Und da kann der Anleger im Idealfall eine Entscheidung treffen darüber, ob er ESG-Risiken bei dem Anbieter A viel besser gemanagt hält als beim Anleger B und dann möglicherweise sich für den Anbieter A entscheidet. Mhm. Das ist die eine Seite. Und dann geht es natürlich auch darum, in Produkten, die jetzt sich explizit als nachhaltig generieren, also die berühmten Artikel 8 oder Artikel 9 Produkte, dass dort eben auch transparent gemacht wird, wie risikolastig sind die auf der, also mit Blick auf ESG-Risiken. Das ist aber eigentlich gar nicht so sehr im Fokus, sondern wenn wir über ESG-Risiken reden, reden wir in erster Linie über das, was ich vorhin genannt habe, also Strategien im Umgang mit ESG-Risiken im operativen Geschäft. So, und da soll man transparent sein.
Ja. Und durch wen umzusetzen, haben Sie gerade schon mitgesagt. Sie haben nämlich gesagt, Anlageberater und Asset Manager. Und Asset Manager ist auch, also jeder, der ein Portfolio für Kunden verwaltet. Ne? Das ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, ein Vermögensverwalter, eine Versicherung. Also jeder, der...
Pensionskasse, genau.
Ah, okay. Wir haben vorhin schon über Beispiele für ESG-Risiken gesprochen und haben dabei zum Beispiel darüber gesprochen, wenn ich selber eine schlechte Governance habe oder selber eine gefährdete Lieferkette. Hier bezieht es sich dann auf das Investment, das ich für den Kunden auswähle, oder?
Genau. Also wir haben zwar in der OGAF und der AIFMD auf Level 2, genauso wie in der MIFID auf Level 2, schon auch Vorgaben für die Institute dahingehend, dass sie quasi ihr eigenes Geschäft, also ihren eigenen Geschäftsbetrieb, auch mal daraufhin untersuchen sollen, ob da ESG-Risiken drin schlummern. Und dasselbe sollen sie natürlich dann auch für ihre Anleger tun. Das sind aber materielle Vorgaben, die sich nicht aus der SFDR ergeben, sondern die sich dann letztlich aus den Regularien ergeben, die im Prinzip die Ablauf- und Aufbauorganisation der Institute selber betreffen. Und das ist nicht die SFDR. Der geht es nur um Transparenz.
Und um die Transparenz, wie ich mit ESG-Risiken umgehe bei den Investments, die ich meinen Kunden empfehle oder die ich für meine Kunden auswähle, ne?
Genau.
Okay. Und ich habe schon spannende Diskussionen rauf und runter dazu geführt, ob man, ich bin jetzt nur in der SFDR, ESG-Risiken für Kunden auch nicht berücksichtigen darf. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann steht da sinngemäß sowas wie, also ich soll offenlegen, wie Sie es eben gesagt haben, die Strategien, wie ich ESG-Risiken berücksichtige. Und wenn ich sie nicht berücksichtige, soll ich erläutern, warum ich sie nicht für relevant halte. Da sagen einige, mit denen ich gesprochen habe, ja, nö, mache ich nicht. Und ich habe aber schon gerade von Anwälten Vorträge gehört, die gesagt haben, das ist hochriskant zu behaupten, dass sie nicht relevant sind, weil Wirecard war das G von ESG. Und wenn man behauptet, es sei nicht relevant und es kommt zu einem Schadensfall, dann ist man halt dran, weil man gesagt hat, das ist nicht relevant. Ich selber kann das nicht so richtig greifen. Haben Sie dazu ein Bild?
Also das Ganze hat, glaube ich, zwei Aspekte. Das erste ist, und das ist irgendwie eine hochkomplexe juristische Fragestellung. Also das, was Sie gerade zitiert haben, das ist, glaube ich, da irgendwie Artikel 3 der SFDR, deutet ja darauf hin, dass es möglicherweise doch eine materiell-rechtliche Vorgabe in der SFDR gibt, dass ich doch Risiken berücksichtigen muss, es sei denn, ich halte sie nicht für relevant. Mhm. So, das wird teilweise so gelesen. Ich persönlich lese das eher nicht so, weil ich sage, das wäre dann eine Abkehr von dem Transparenzkonzept der SFDR. Also ich lese das dann aber eben in eine MIFID 2, Level 2 Verordnung rein oder eben in AIFMD oder OGAF, wo das drin steht, dass ich das tun muss. So ist also im Ergebnis eigentlich dasselbe. Die Frage ist, wo verorte ich das jetzt juristisch so? Also ich muss das schon machen. So. Die zweite Frage, der zweite Aspekt ist, wie schlank ist der Fuß, den ich mir da mache? Kann ich einfach bestimmte, also Risiken einfach als nicht relevant definieren, um dann zu sagen, dann muss ich mich auch nicht weiter mit ihnen im täglichen Geschäft mit beschäftigen. Das hielt ich jetzt auch für gefährlich. Das kann ich so sicherlich in dieser Pauschalität nicht tun. Wirecard ist uns echt auch ein sehr gutes Beispiel, fällt mir gerade ein. Hätte ich eigentlich auch, also neben VW noch erwähnen können, ja, genau. Also das muss ich schon so ein bisschen im Auge behalten. Andererseits glaube ich auch, man muss die Kirche im Dorf lassen. Also nicht unter jedem Stein, den ich anhebe, verbirgt sich ein ESG-Risiko. Aber ich muss irgendwo eine Art Konzept haben als Asset Manager und den muss ich auch möglichst irgendwie dokumentiert haben, wie ich irgendwie wie ich diesem Thema nähere und damit umgehe. Das schon. Als Anlageberater wahrscheinlich weniger, weil der Anlageberater relativ viel, sage ich mal, auch in Fonds beraten wird. Und da kann er dann eigentlich schon darauf verweisen, zu sagen, naja, das macht denn der professionelle Fondsmanager, der kümmert sich halt um die ESG-Risiken. Da kann ich höchstens mal selber mal schauen, ob ich da eine Auswahlpolicy mache, weil ich bestimmte KVGen dort für ganz weit vorne ansehe und ich deswegen deren Produkte lieber empfehle, weil ich glaube, dass die ihre ESG-Risiken besser managen als eine andere KVG. Das kann ich schon tun, aber im Grundsatz kann ich dann schon darauf verweisen, da kümmern sich dann andere drum.
Wenn ich zu Fonds berate.
Wenn ich zu Einzeltiteln berate, dann sieht das schon anders aus. Und beim Vermögensverwalter, also sagen wir mal jetzt der individuelle Vermögensverwalter, der ja ohnehin eher nicht in Fonds normalerweise reingehen wird in seinen Portfolien, so, der muss da schon, irgendeine Strategie für entwickeln, wie er damit umgehen will.
Ja. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Das war in der Tat auch ein wenig ein Fragezeichen, das ich hatte. Aber vorher vielleicht noch, im Prinzip haben Sie es gerade schon beantwortet, aber ich würde es gern trotzdem nochmal explizit sagen, weil ich das Gefühl habe, dass es auch oft ein Missverständnis ist. Sie sagen, ich muss das mit den ESG-Risiken schon machen. Ich kann mir überlegen, dass ich die Kirche im Dorf lasse, aber machen muss ich schon. Das heißt, das, was offensichtlich zumindest bei einigen im Kopf ist, naja, wenn ich kein Artikel 8 oder kein Artikel 9 Produkt mache, dann muss ich mich auch um ESG-Risiken nicht kümmern. Das stimmt so nicht, oder?
Das stimmt so nicht, nein.
Gut, das nur noch mal zur Klarstellung, weil das in einigen Köpfen scheinbar noch drin ist, dieser Gedanke.
Auch das Artikel 6 Produkt muss
genau, mit das sogenannte Artikel 6 Produkt.
Ja, genau.
Jetzt haben wir über Herausforderungen bei der Umsetzung eigentlich schon angefangen zu sprechen, ja, eben, weil Sie da schon dankenswerterweise reingegangen sind. Und es ist genau das, was Sie gesagt hatten, dieses Beispiel Anlageberater in Fonds oder Vermögensverwalter in Einzeltiteln oder ich verwalte einen Aktienfonds oder ähnliches. Mein Verständnis ist, dass da interessiert mich aber Ihr Bild aus der Praxis. Ich kann doch, jetzt streiten wir nicht über die Datenqualität, aber eigentlich kann ich doch Daten einkaufen von Datenanbietern, die mir was, wenn ich über Einzeltitel spreche, die mir etwas über das ESG-Risiko bei Aktien oder Anleihen verraten, ja, würden. Oder natürlich habe ich nicht den ganzen Markt, irgendwelche kleinen Einzeltitel aus Asien sind da sicher nicht dabei und über die Datenqualität, da haben wir auch ein Fragezeichen. Aber zukaufen könnte ich das schon, oder?
Absolut. Ich glaube, anders geht's auch gar nicht. Es sei denn, also ich habe jetzt sehr viele Ressourcen zur Verfügung, um quasi ein individuelles ESG-Risiko-Research zu machen. So, wenn ich diese Ressourcen nicht habe, dann muss ich irgendwie arbeitsteilig vorgehen und mir entsprechende Daten einkaufen oder Bewertungen einkaufen, ja, von entsprechenden Anbietern, ja.
Und so wäre auch mein Bild, so würde ich es für Einzeltitel machen und dann fällt es auch nicht mehr so schwer, eine Strategie aufzuschreiben, wie ich dann damit umgehe, weil da wird es irgendwelche Ratingnoten geben. Was ich oft merke, ist, dass es manchmal schwer ist, auseinanderzuhalten, wenn jemand ESG-Rating sagt, was er dann damit meint, weil manchmal ist eine Aussage über die ESG-Risiken gemeint und manchmal ist eine Aussage über die Nachhaltigkeit des Investments in Summe gemeint. Und das mag manchmal zusammenhängen, aber es muss nicht zusammenhängen. Also es gibt da wirklich zwei verschiedene Arten von ESG-Ratings nach meiner Wahrnehmung.
Die gibt es. Und weil das so ein schillernder Begriff ist, das ESG-Rating, hat sich jetzt ja auch der Brüsseler Gesetzgeber das Thema auf die Fahnen geschrieben und hat gesagt, so, wir brauchen eigentlich eine Rating-Verordnung für ESG-Ratings analog zu der Rating-Verordnung, die wir schon für Kreditratings haben. Das Gesetzesvorhaben ist auf dem Weg, wird wahrscheinlich auch noch bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Und dann werden wir da eine Harmonisierung haben, auch mit einer Zulassungspflicht für ESG-Rating-Anbieter und einer Vereinheitlichung von Methodiken und einer Transparenz über Methodiken, die dort angewendet werden. Weil wenn mir jemand sagt, ich habe eine gute ESG-Rating-Note, dann sage ich, oh ja, das hört sich erstmal gut an, aber was heißt denn das jetzt konkret? Und da, boah. Das fällt sehr weit, sage ich mal.
Es ist zwar wieder eine Regulierung mehr, aber in dem Fall ist sie, glaube ich, wirklich sehr total sinnvoll. Ja, total.
Total.
Ein Knoten, den ich im Hirn hatte, den haben Sie eben quasi schon angesprochen, nämlich die Frage, ja, und wenn ich jetzt aber entweder Asset Manager eines Dachfonds bin oder ein Anlageberater, der Kunden zur Anlage in Fonds berät, dann machen das ja wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen alle Fonds unterschiedlich, aber ich kann Pech haben, ich habe 10 verschiedene Fonds von 10 verschiedenen KVGen und die berücksichtigen ESG-Risiken alle unterschiedlich. Wie soll ich dann als Anlageberater eine einheitliche Strategie entwickeln, wie ich ESG-Risiken berücksichtige, wenn die Fonds, die ich zur Auswahl habe, das alle anders machen?
Gute Frage. Ich würde im Moment mir da das Herz nicht zu schwer machen. Ich würde vielleicht mal so ein bisschen abwarten, auch wie sich da die Aufsicht positioniert. Ich sollte mir schon zeigen lassen von der KVG meines Vertrauens oder den KVG meines Vertrauens, mit denen ich bislang zusammengearbeitet habe, wie die das machen. So muss das also schon so ein bisschen verplausibilisieren. Vielleicht auch tatsächlich mir mal das anschauen bei einer oder zwei KVGen, die ich bislang nicht im Portfolio habe, und dann mal gucken, ob ich da irgendwie einen signifikanten Qualitätsunterschied bemerke. Das vielleicht auch irgendwie mal dokumentieren, aber dann ist es auch erstmal gut.
Okay, also das heißt, die Strategie könnte sein, nicht das einzelne Investment da noch auszuwählen, wie die ESG-Risiken berücksichtigt sind, sondern die KVGen, deren Fonds ich auswähle, danach. Okay, verstanden. Ja. Und dann kann das die Strategie sein. Ja, das klingt total logisch. Ja. Weil Sie eben schon sagten, wie die Aufsicht positioniert, das Thema ist zwar gar nicht mehr so neu, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so ein kleines bisschen so einen Welpenschutz gibt es da irgendwie immer noch. Haben Sie schon irgendwelche jetzt bemerkenswerten Feststellungen von Prüfern gesehen, speziell zu diesem Thema Offenlegung nach der SFDR zu ESG-Risiken?
Speziell zum Thema Offenlegung, Risiken weniger. Also weniger inhaltlich, sage ich mal. Ja, also da wird dann schon mal gesagt, naja, dann habt ihr da aber jetzt beim Artikel 5 in der Vergütungspolitik, da fehlt mir jetzt der Bezug zum ESG-Risiko. Das müsst ihr da noch mal ein bisschen nachschärfen. So, also da gibt es dann immer mal so ein paar Wording-Anmerkungen. Das schon, aber ansonsten sind da die Prüfer, ich will nicht sagen großzügig, aber so wie ich das wahrnehme, sind die da nicht wahnsinnig pingelig.
Okay.
Anders, aber ja, Moment, also having said this, was schon ein Thema bei den Prüfern ist, und das betrifft jetzt nicht nur das Thema Risiko, sondern da geht es dann auch um PAI-Statement und also alle anderen Facetten der SFDR, aber eben auch das Thema Risiko, ist, dass die sagen, eure Prozesse sind noch nicht hinreichend fest etabliert und nicht hinreichend dokumentiert. Ihr macht da zwar viel Gutes, aber das ist eigentlich nicht wirklich aufgeschrieben in der schriftlich fixierten Ordnung oder nicht hinreichend präzise genug aufgeschrieben. Und da habt ihr noch Nachbesserungsbedarf. So, das begegnet uns schon. So, und das ist auch normal und das ist auch, da geht die Welt nicht von unter. Zeigt nur, dass die SFDR-Umsetzung aus Prüfersicht schon auch sehr prozessorientiert betrachtet wird.
Ja, das hat ja, also ich finde es nachvollziehbar, es hat ja eine gewisse Logik. Also welcher Prüfer soll in zig verschiedenen Geschäftsmodellen und Anlagestrategien beurteilen können, ob die Art und Weise, wie ESG-Risiken berücksichtigt werden, eigentlich richtig ist? Dann müsste der Prüfer ja zusätzlich zu dem, dass er hoffentlich ein guter Prüfer ist, auch noch ein guter Asset Manager sein. Deswegen kann der ja eigentlich nur auf Formalitäten und Prozess gucken. Und es ist auch wieder irgendwie für mich nachvollziehbar, welche Arten von Feststellung es dann gibt. Weil wenn ich nach der SFDR hübsch aufgeschrieben habe, dass ich mir zum Beispiel ein ESG-Rating kaufe und wie ich das dann genau berücksichtige für Einzeltitel, dann habe ich das ja erstmal nur aufgeschrieben, aber dann ist das ja noch nicht in meinem Prozess drin. Ne? Das muss ich dann natürlich auch noch umsetzen und dokumentieren sauber und auch so leben und auch nachweisen können, dass ich so lebe. Ja, klingt nachvollziehbar. Wunderbar, ich würde jetzt gern die SFDR verlassen und kurz auf die Taxonomie gucken. Warum? Weil ich selber erst vor ein paar Monaten festgestellt habe, dass es die ESG-Risiken in der Taxonomie auch gibt. Asche auf mein Haupt. Und zumindest für diejenigen Asset Manager, die tatsächlich aufgrund der Anlagestrategie, die sie befolgen, / befolgen müssen, auch taxonomiekonforme Investments auswählen müssen, finde ich das durchaus relevant, den Punkt, an der ESG-Risiken in der Taxonomie auch vorkommen. Zumindest hing ich da eine ganze Weile fest. Und deswegen würde ich da zumindest gern kurz mit Ihnen einsteigen, ohne dass wir jetzt die ganze Taxonomie besprechen. Das ist viel zu umfangreich. Also auch das ist eine EU-Verordnung, die in Deutschland direkt gilt. Was der Zweck ist, haben Sie zwar schon gesagt, aber schon vor einer Weile. Würden Sie noch mal kurz sagen, was macht die Taxonomie und wer muss das beachten?
Die Taxonomie setzt an dem allseits beklagten Defizit, dass unter Nachhaltigkeit ja jeder irgendwie was anderes versteht. Und solange wir hier keine Klassifizierung haben, können wir das eigentlich auch nicht regulieren. Also nach dem Motto, you can't manage what you can't measure. Mhm. Und dem wollte die EU-Kommission beikommen, indem sie gesagt hat, so wir suchen uns jetzt mal in den Sektoren, die das höchste CO2-Exposure haben. Also da fangen wir mal an und schreiben da mal auf, welche Kriterien eigentlich erfüllt sein müssen, damit man sagen kann, diese Wirtschaftstätigkeiten leisten einen wesentlichen Beitrag zu dem Umweltziel Klimaschutz oder Anpassung an den Klimawandel. Mhm. Das ist im Kern das, worum sich die Taxonomie dreht. Da gibt es also jetzt für, ich glaube, mittlerweile fast 30 Wirtschaftssektoren gibt es eben Evaluierungskriterien, meistens in Form von Grenzwerten, Schwellenwerten, die erfüllt sein müssen, damit ein Unternehmen sagen kann, diese Wirtschaftstätigkeit ist taxonomiekonform, leistet also einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel. Mhm. Und da taucht das Thema ESG-Risiko zunächst mal gar nicht so richtig auf, weil man ja sagen kann, naja, wenn ich also jetzt eine Windkraft betreibe, erneuerbare Energie, gilt nach der EU-Taxonomie per se als ein wesentlicher Beitrag zum Umweltziel Klimaschutz. Wo ist denn da jetzt ein Risiko?
Finde ich beruhigend, dass Sie sagen, es taucht auf den ersten Blick nicht auf. Ich habe es nämlich auch erst auf dem vierten, glaube ich, gefunden.
Genau. Und es taucht dann auf, wenn man da noch mal ein bisschen weiter in der Prüfungslogik voranschreitet, die die Taxonomieverordnung vorsieht, für die Frage, ist jetzt eine Wirtschaftstätigkeit taxonomiekonform oder nicht? Es reicht nämlich nicht aus, nur einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel zu leisten, sondern ich darf gleichzeitig in Ausübung dieser Tätigkeit nicht andere Umwelt- oder soziale Ziele beschädigen. Ich darf also, um bei dem Windkraftbeispiel zu bleiben, nicht irgendwo Materialien verwenden, die grob negativ einzahlen auf das Thema Kreislaufwirtschaft oder die hergestellt worden sind unter Missachtung von Menschen- und Arbeitnehmerrechtsstandards irgendwo in einem Schwellenland, an was auch immer man da denken kann. So, das muss ich alles auch mit berücksichtigen und dokumentieren. Und ich muss selber, und jetzt kommen wir auch wieder zum Thema ESG-Risiko oder E-Risiko der operativen Tätigkeit selbst. Ich muss auch darlegen können, dass meine eigene operative Tätigkeit in sich nachhaltig ist, in der Weise, dass ich nicht plötzlich selber von einer Flutwelle weggespült werde mit meinem Windrad. So, oder dass ich irgendwo ein transitorisches Risiko habe, weil ich so enorm viele Abwässer erzeuge oder was auch immer, dass mir irgendwann mal eine Umweltbehörde da den Betrieb meines Windrads stilllegt. Das heißt, ich muss dann eine Art Vulnerabilitätsprüfung durchführen und eine Umweltverträglichkeitsprüfung, um zu sagen, mein operativer Geschäftsbetrieb ist nicht nur gerichtet auf ein tolles Ziel, nämlich CO2-neutrale Energieerzeugung, sondern er ist auch ansonsten nicht anfällig für Klimaschäden oder Klimarisiken. Und da fliegt uns dann an der Ecke eben das Thema ESG-Risiko dann auch in die Taxonomie rein. Und nur wenn ich das dokumentieren kann, dann kann ich auch am Ende sagen, ja, diese Tätigkeit ist taxonomiekonform.
Ja, das ist das, was Sie am Anfang sagten, dieses exotische Tierchen, DNSH-Test, ne? Do not significant harm.
Ja.
Da sind es aber nur E-Risiken, oder? Es sind nur, und das sind, glaube ich, sogar nur Klimarisiken.
Nee, sind nicht nur E-Risiken, weil ich habe dann zusätzlich zum DNSH dann auch noch soziale Mindeststandards, das ist dieser Artikel 18 der Taxonomieverordnung, die muss ich auch noch beachten und da kommt dann das ganze Soziale mit rein.
Ja, Genau, stimmt. So, und jetzt frage ich mich natürlich, was muss ich denn als Asset Manager jetzt tun? Also ich bin jetzt ein Asset Manager, der ein Portfolio verwaltet, das eine Vorgabe hat, zu einem gewissen Prozentsatz taxonomiekonform zu investieren. Und jetzt habe ich dieses Windrad, was Sie gerade als Beispiel hatten, oder eine Immobilie oder was auch immer. Und das erfüllt alle Schwellenwerte und ist jetzt erstmal auf den ersten Blick taxonomiekonform. Jetzt kommt der DNSH-Test. Was muss ich für diese ESG-Risiken jetzt tun, um da auch nochmal zu belegen, dass es taxonomiekonform ist?
Also als Asset Manager glaube ich, dass Sie da gar nicht so wahnsinnig viel tun müssen. Und zwar deshalb, der EU-Gesetzgeber hat das von Ihnen angesprochene Thema durchaus gesehen, weil ich ja als Asset Manager immer rein investiere in irgendein Finanzprodukt, was vom Unternehmen emittiert worden ist. Sei es eine Aktie, sei es eine Anleihe, Green Bond, was auch immer. So. Und diese Unternehmen sind ja ihrerseits berichtspflichtig nach der Taxonomieverordnung darüber, wie taxonomiekonform ihre Wirtschaftstätigkeit ist.
Ja.
Bei den Banken ist das die berühmte Green Asset Ratio, die GAR. Dann gibt es für große KVG gibt es die Green Investment Ratio und für die realwirtschaftlichen Unternehmen selber eben auch die Vorgabe, dass sie im Rahmen ihrer nicht finanziellen Berichterstattung sagen müssen, wie viel Prozent ihrer Tätigkeit taxonomiekonform ist. Und das ist regulatorisch vorgegeben, wie das zu ermitteln ist. Das heißt, die müssen selber diese DNSH-Prüfung durchführen, müssen das extern prüfen lassen im Rahmen ihrer Jahresabschlussprüfung. Und diese Daten sind dann verlässlich für einen Asset Manager, der sagt, okay, ich muss jetzt bei einer Siemens nicht mehr reingucken, inwieweit die Siemens AG das DNSH-Prinzip erfüllt für die taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten, die sie ausüben, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass sie es selber gemacht haben.
Ja, okay.
So, also insoweit würde ich immer gucken auf die Geschäftszahlen, die in den Geschäftsberichten ausgeworfen werden, immer zu Beginn eines Jahres und schauen, wie hoch ist die Taxonomiequote und dann so.
Ja, und für die Taxonomiequote muss derjenige auch selber, wie Sie sagen, den DNSH-Test gemacht haben, muss also selber sich überlegen, was er da für ESG-Risiken hat. Und ich muss da jetzt nicht hingehen und mir überlegen, ob das plausibel ist. Das wird ja geprüft, ne? Dieser nicht finanzielle Teil, genau, ist ja auch prüfungspflichtig. Also da kann ich mich drauf verlassen.
Genau, das ist vielleicht eine kleine Ergänzung nur. Anders, aber da reden wir nicht mehr über eigentliches Asset Management. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Bank einen Green Bond emittieren möchte mit einem grünen Kreditportfolio, was, sagen wir mal, aus erneuerbaren Energien besteht, und ich möchte diesen Green Bond nicht nur nach ICMA-Standard emittieren, sondern nach dem jetzt jüngst verabschiedeten EU-Green Bond-Standard. Ja, in diesem Green Bond dürfen nämlich nur taxonomiekonforme Kreditportfolien gegenfinanziert sein. So, dann muss ich schon als Bank selber, in der Annahme, dass die meisten meiner Kreditnehmer keine berichtspflichtigen Unternehmen sind, weil sie nicht kapitalmarktorientiert sind, weil sie zu klein sind, weil sie, klein, sagen wir mal, ein kleiner Windparkbetreiber sind. So. Und da muss ich mit denen quasi ins 1:1 gehen und sagen, so, ich verstehe, eure Wirtschaftstätigkeit ist zwar erstmal per se ein wesentlicher Beitrag zu einem Umweltziel, weil erneuerbare Energie. Aber was ist mit DNSH? Habt ihr eine Umweltverträglichkeitsprüfung? Habt ihr einen Vulnerabilitätstest gemacht? Wie sieht es mit euren Lieferketten aus, etc.? Und nur, wenn ich da überall verlässliche Angaben bekomme und sagen kann, okay, das habt ihr erfüllt, da mache ich einen Haken dran, dann kann ich das auch in einen Green Bond nach EU-Green Bond-Standard legen. Das ist jetzt aber ein Spezialfall. Ich erwähne das nur deshalb, weil es da am Markt auch die ein oder andere Fehlvorstellung gegeben hat bei Banken, die sagten, ach, ich habe doch ganz viele Green Bonds schon nach ICMA-Standard emittiert und daraus mache ich dann ganz schnell ein sogenanntes Buchstabe A-Produkt nach der MiFID II, also ein taxonomiekonformes Produkt. Nee, das so einfach geht's eben, die sind nicht per se taxonomiekonform, nur weil da erneuerbare Energien finanziert sind,
ja,
sondern ich muss halt diese DNSH-Prüfung machen und die muss ich dann notfalls als Bank halt selber machen oder mir jedenfalls individuell bestätigen lassen von meinen Kreditnehmern.
Ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich kenne es von einem Asset Manager tatsächlich auch, wenn ich nämlich entweder selber einen Fonds verwalte, der in erneuerbare Energien investiert, oder ein Anlageberater bin, der einen solchen Fondsverwalter berät. Denn dann kaufe ich ja auch direkt die Betreibergesellschaft, unter der der Windpark oder der Solarpark hängt, da gibt es diese Berichterstattung der Taxonomiekonformität, auf die ich mich verlassen könnte, einfach nicht.
So ist es.
Ja, da muss ich dann selber hingehen. Und da kenne ich es zumindest so, dass da oft dann eine sogenannte ESG-Due Diligence beauftragt wird bei irgendeinem Anbieter am Markt. Und der führt dann diesen DNSH-Test durch, inklusive dieses Vulnerabilitätstests.
In der Tat, das ist gut, dass Sie das noch ergänzen, Frau Fechner. Das ist jetzt quasi das Pendant auf der Fondsebene. In der Tat, wenn ich jetzt also quasi so einen Impact-Investing-Ansatz habe als Fonds, und eben in diese kleinen, nicht berichtspflichtigen Unternehmen investieren will, die aber ein tiefgrünes Business haben, dann muss ich das quasi analog der Bank bei einem Green Bond selber prüfen.
Ja. Ja. Und dann muss ich da selber einsteigen, gerade in diesen Vulnerabilitätstest. Und da gibt es ja auch tiefer in die Details, wollen wir jetzt nicht. Aber Wenn ich dann feststelle, da gibt es Risiken wie Waldbrandgefahr um Solarpark rum oder ähnliches, dann muss ich einen Plan aufschreiben, wie ich innerhalb von 5 Jahren diese Risiken weiter reduziere und das auch einhalten. Also da hängt dann schon operativ einiges dran. Ne?
Oh ja.
Ja. Also ich, wie gesagt, ich habe es spät entdeckt und als ich es entdeckt habe, habe ich gedacht, das ist, wenn ich mich eben nicht auf die Berichterstattung eines Unternehmens verlassen kann, sondern da selber ran muss, dann kann das im Einzelfall ein ganz schönes Brett sein, das auch wirklich hinzukriegen und dann diesen 5-Jahres-Plan auch wirklich einzuhalten, um nicht Gefahr zu laufen, die Taxonomiekonformität zu verlieren bei einem Investment.
Ja, und die sollte man nicht verlieren, ja.
Ja, das wäre blöd, wenn in den Anlagekriterien steht, taxonomiekonform, dann wäre das nicht gut.
Ja, das wäre unter vielerlei Aspekten nicht gut.
Genau. Ja, wunderbar. Das war für mich jetzt die erste Schublade, die Sie mir vorhin zur Sortierung dankenswerterweise gegeben haben, nämlich von den Zielen der EU in dem Sustainable Finance Package die Schublade Umleitung Finanzströme in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, also quasi der Teil Transparenz, SFDR und Taxonomie. So, dann kommen wir zu der Frage, welche Anforderungen gibt es zum Umgang mit ESG-Risiken in meinem eigenen Unternehmen, also im Vermögensverwalter, in der Bank, wo auch immer, also in dem regulierten Unternehmen. Und da wollten wir auf ein paar Themen eingehen und ich würde mal anfangen mit den MA-Risk, also mit den Mindestanforderungen an das Risikomanagement der BaFin. Da haben wir seit der 7. MA-Risk-Novelle aus dem Sommer 2023 das Thema ESG-Risiken an diversen Stellen in den MA-Risk. Ich soll in der Risikostrategie was dazu sagen, in der Risikoinventur. Ich soll es in der Risikotragfähigkeit berücksichtigen, im Auslagerungsmanagement und ich weiß nicht, wo noch alles. Ich würde heute gern auf 3 dieser Themen eingehen, die ich einfach besonders spannend fand. Und zu der Frage, was ist das ESG-Risiko eines Instituts eigentlich? Da sind wir ja vorhin schon drauf eingegangen, auch wenn es jetzt eine Weile her ist. Aber zum Beispiel, ich kann in meinem eigenen Unternehmen Governance-Probleme haben oder ich kann wegen dieses Beispiels, was Sie vorhin hatten, zu Immobilieninvestitionen plötzlich erhöhte Adressenausfallrisiken haben. Und um solche Themen geht es, oder?
Genau.
Okay. Sie haben es im Prinzip schon ein bisschen mit beantwortet, aber ich muss trotzdem fragen, weil ich das häufiger gefragt werde und ich weiß dann die Antwort immer nicht. Also ich sitze jetzt in meinem eigenen Institut, Vermögensverwalter oder Bank und ich soll jetzt in meiner Risikoinventur sagen, was habe ich denn für Governance-Risiken? Also ökologische Risiken, also E-Risiken, Environmental, das ist immer irgendwas außerhalb, die Flutwelle oder was auch immer. Social-Risiken, es kann was außerhalb sein, Lieferkette kann auch sowas sein wie Weiterbildung vielleicht oder Arbeitnehmerrechte, aber ist vermutlich häufig auch außerhalb. Und beim Governance-Risiko werde ich immer gefragt, ist das mein eigenes Governance-Risiko? Also steuere ich hier das Risiko, dass ich selber sozusagen einen Betrugsfall habe oder steuere ich hier das Risiko, dass meine Geschäftspartner oder meine Kreditnehmer ein Betrugsrisiko haben oder ist einfach beides gemeint?
Gute Frage. Also ich würde sagen, am Ende ist beides gemeint und zwar würde ich das wie folgt begründen. Also für das Thema Kreditnehmer ist klar, also die MA-Risk gucken zunächst mal immer nach draußen bei den Risiken mit einer Einschränkung, operationelle Risiken, zu denen auch Rechtsrisiken gezählt werden. Mhm. So, da würde ich so ein bisschen so ein internes Governance-Thema mit verorten. und sagen, also wenn ich da jetzt irgendwo plötzlich ein erhöhtes Risiko habe für Betrugsfälle, abgesehen davon, dass es da natürlich Spezialvorgaben im KWG gibt, so Stichwort Single Officer, Betrugsprävention, Geldwäscheprävention, also so. Aber also wenn ich das habe, dann kann das auch zu einem rechtlichen Risiko werden und wird dann damit auch irgendwie zu einem operationellen Risiko, was ich in irgendeiner Weise einwerten muss. So, und wenn ich da jetzt mal ESG mit reindenke, kann ich auch irgendwo sagen, naja, also was für ESG-Governance-Risiken habe ich? Also da fällt mir natürlich ein, ich habe möglich, also Vergütung, Vorstandsvergütung ist immer so ein Thema, ne? Also ich habe irgendwo eine viel zu hohe variablen Vergütungsanteil für Ausweitung von Kreditengagements in Kredite für fossile Energieträger, was auch immer so. Also, aber da würde ich jetzt immer am Ende wirklich drauf gucken, ist das ein Risiko, was ich als rechtliches Risiko mal so materialisieren kann, dass sich das negativ auf meine Vermögens- und Ertragslage auswirkt. Solange das nicht der Fall ist, würde ich das nicht primär unter MA-Risk verorten. Also jedenfalls nicht unter diesen Risikoarten, sondern ich würde dann eher gucken, also in Spezialvorgaben wie Institutsvergütungsverordnung, Fit and Proper Tests, allgemeine Betrugspräventionsvorgaben, was es da alles so gibt. Und da kann man dann natürlich nochmal schauen, habe ich da jetzt spezifisch was ESG-mäßiges drin, aber boah, Leute, da würde ich irgendwann, also da fehlt mir dann auch irgendwann so, da bin ich wieder bei dem Punkt, nicht unter jedem Stein, den ich anhebe, liegt ein ESG-Risiko.
Ja, das teile ich auch komplett, aber das ist ein Thema, das finde ich im Risikomanagement schon länger schwierig. Also ich hätte bei einem Risikomanagement ja den Anspruch, dass diese zentrale Risikocontrolling-Funktion nach MA-Risk wirklich einen Überblick über alle Risiken hat. Und wenn ich dann anfange, wie Sie das auch gesagt haben, mir so Spezialregelungen anzugucken, dann gucke ich mir an, dass der Geldwäschebeauftragte sich um sonstige strafbare Handlungen kümmern soll. Das sind ja auch Risiken, ja. Also und die Compliance-Funktion soll sich um Compliance-Verstöße kümmern. Das sind auch Risiken. Und der Informationssicherheitsbeauftragte soll sich um Cyberangriffe kümmern. Ja. Das sind auch Risiken. Und by the way, auch sonstige strafbare Handlungen. Und jetzt habe ich noch einen ESG-Beauftragten vielleicht irgendwo, der soll sich dann aus der Ecke auch noch mal drüber nachdenken. Das führt jetzt für unseren heutigen Termin zu weit. Aber wie führe ich all diese Stränge sinnvoll wieder zusammen, damit eine Risikokontrollfunktion wirklich einen Überblick hat und nicht durch die arme Geschäftsleitung irgendwie zig verschiedene Risikoberichte kriegt, alle mit einer verschiedenen Methodik, mit einer verschiedenen Sichtweise. Aber das führt jetzt aus unserem Thema raus. Naja. Aber deswegen habe ich bei dem Thema auch gedacht, oh Leute, weil das G von ESG, das steckt schon in so viel anderen Spezialregelungen zum Risikomanagement drin, dass ich da auch gedacht habe, ja super, und jetzt haben wir es an noch einer Stelle mehr. Aber
ja, uneingeschränkte Zustimmung.
Müssen wir wahrscheinlich durch. Um mich hier zu fragen, ob Sie schon irgendwelche, also zu diesem Thema, ich soll in meiner eigenen Risikoinventur ESG-Risiken identifizieren und natürlich managen. Also dann muss ich mir natürlich auch Maßnahmen für das Management ausdenken, wenn ich dann etwas identifiziert habe, wo ich wirklich ESG-Risiken habe. Haben Sie dazu schon irgendwelche interessanten Feststellungen von Prüfern gesehen? Wahrscheinlich ist dafür noch zu früh, oder?
Ja, dafür ist es noch zu früh. Ich glaube schon, dass da die CSRD, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen werden, auch nochmal einen Beitrag leisten wird, die ja auch spezifisch das Thema eigener Geschäftsbetrieb in den Blick nimmt und die berichtspflichtigen Unternehmen auffordert zu schauen, inwieweit habt ihr da Risiken drin? Also inwieweit gehen vielleicht auch von Unternehmen denn wirklich Risiken aus? Und ich denke mal, dass die BaFin da erstmal nochmal abwarten wird, was da vielleicht auch über die CSRD-Berichterstattung kommen wird. Der Fokus der Aufsicht im Moment ist ganz klar die Outside-In-Perspektive. Also quasi, was für Risiken bin ich ausgesetzt auf der Aktivseite meiner Bilanz, sage ich mal. Ja. Ja? Also durch meine Kreditengagements, wenn ich jetzt mal von Banken spreche.
Ja.
Und das andere wird irgendwann auch kommen, aber glaube ich nicht, dass das so ein Riesenthema werden wird. Also auch von der Materialität her ist das, glaube ich, overrated. Die Materialität liegt in den Kreditportfolien.
Ja. Ja, absolut. Ich meine, wir lernen gerade alle noch, habe ich das Gefühl, sowohl die Unternehmen als auch die Prüfer, als auch die Aufsicht selbst. Also das wird sich alles noch etwas zurechtruckeln. Ja, also das war gerade genau mein erstes Thema aus den MA-Risk, also Risikoinventur und dass ich da darauf achte, dass ich etwas dazu sage, ob es Einflussfaktoren aus den Bereichen ESG gibt und wie ich damit umgehe und wie ich es abgrenze. Jetzt bin ich schon beim zweiten und das passt genau zu dem, was Sie gesagt haben, die Materialität liegt im Kreditportfolio. Was ich ja nachvollziehbar und spannend fand und gleichzeitig irgendwie Wahnsinn, war diese Anforderung in den neuen MA-Risk, bei der Identifizierung von Risiken mir langfristige ESG-Szenarien anzugucken, die in Einklang stehen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die MA-Risk nennen dazu keine konkreten Szenarien, aber die BaFin hat in dem Anschreiben zu dieser siebten MA-Risk-Novelle Beispiele für Anbieter solcher Szenarien genannt. Und ich als ehemalige Physikerin und in meinem Herzen wahrscheinlich immer noch ein bisschen Physikerin, habe mir natürlich völlig begeistert diese Szenarien angeguckt für langfristige Klimadaten. Also da scheint es die Betonung vor allem auf dem E von ESG zu liegen. Und es gibt das teilweise auch dazu langfristige makroökonomische Daten. Hat mich schwer beeindruckt, also über viele Jahre, je nach Szenario, das ich auswähle, zu sehen, was passiert möglicherweise mit Meeresspiegel, Temperatur, Wind, aber auch mit Währungen, Zinsen, Ähnlichem. Hat mir auch sofort in den Fingern gejuckt, da irgendwas zu machen, aber es ist ja Wahnsinn, oder? Also wenn ich das versuchen wollte umzusetzen und jetzt komme ich genau zu der Frage, für welche Teile des Geschäftes und für welche Arten von Assets, also für welche Teile der Bilanz, stiftet das tatsächlich Nutzen?
Ja, die Frage kann man sich stellen. Ich kenne diese Modellierung auch, ne, dass ich quasi mein gesamtes Kreditportfolio einmal daraufhin überprüfe, wie performant meine Kreditnehmer sind, wenn ich jetzt in einem 2-Grad- oder 2,5-Grad-Erwärmungsszenario mich bewege. Und was kann ich daraus denn für Ableitungen treffen? Nach allem, was ich persönlich so mitbekommen habe, kommt da nicht so irre viel bei rum. So, ich finde, dass auch hier das Schwergewicht eigentlich auf den transitorischen Risiken liegen sollte. Die physischen Risiken, über die reden wir ja, wenn wir über, sag ich mal, Erwärmungsszenarien sprechen. Ne? Ja. So, die wird es auch irgendwie geben. Die sind, glaube ich, extrem schwer zu veroperationalisieren im Rahmen so eines durchschnittlichen Kreditportfolios. Transitorische Risiken, die kann ich schon auch langfristiger betrachten, finde ich. Jedenfalls, wenn ich aktuelle regulatorische Entwicklungen in den Blick nehme. Ja, also Beispiel jetzt die jüngst verabschiedete EU-Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie. Da kann ich dann natürlich schon mal gucken, was muss da in 5 Jahren, was muss da in 7 Jahren umgesetzt sein und wie sind meine Kreditnehmer dafür aufgestellt und was macht das mit denen, wenn die das nicht hinkriegen? Wie muss ich möglicherweise meinen Kreditneuvergabeprozess mit KPIs oder KRIs, Key Risk Indikatoren, so versehen, dass ich so ein transitorisches Risiko abgebildet bekomme und gemanagt bekomme. So. Und ich glaube mal, so unter dem Gesichtspunkt so ein bisschen taktische Aufstellung eines Kreditinstituts, was sich damit jetzt rumschlägt, wäre das etwas, wo ich sagen würde, da bist du wirklich, also hast du wahrscheinlich ein materielles Risiko so an der Ecke. Und dann nimm dir das doch mal vor, so unter Priorisierungsgesichtspunkten und versuch das mal irgendwie zu bewerten. Und dann kannst du dir immer noch mal überlegen, ob du Geld ausgeben willst für irgendeinen Anbieter, der dir noch mal so eine Heatmap erstellt und dir irgendwie makroökonomisches oder eben ein Erderwärmungsszenario irgendwie durchrechnet für dein Kreditportfolio. Dann kannst du gucken, was da rauskommt. Wird dir wahrscheinlich nicht wirklich weiterhelfen, aber diese transitorischen Risiken, die würde ich schon im Blick nehmen.
Ja. Verstanden. Und man ist dabei, aber was Sie ja vorher auch schon sagten, der Fokus liegt irgendwie auf dem Kreditportfolio in der Bilanz sozusagen. Auch hier denkt man sofort erstmal an langfristiges Kreditportfolio bei diesem Thema. Ne? Aber es ist ja in den MA-Risk nicht darauf begrenzt. Also theoretisch muss auch ein Vermögensverwalter, der nur liquide in Aktien anlegt für seine Kunden, sich eigentlich langfristige ESG-Szenarien angucken, weil es ja noch keine MA-Risk für Wertpapierinstitute gibt. Und die BaFin sagt, sie wendet diese auch für Vermögensverwalter an. Und da treffe ich auch für mich völlig nachvollziehbar bei meinen Kunden auf völliges Unverständnis. Ich kann die Portfolien jederzeit umschichten. Aber was soll ich denn da mit einem langfristigen ESG-Szenario?
Ja, das ist erstmal natürlich richtig. Ja, das kann man ja gar nicht bestreiten. Wenn ich jetzt aber mal so ein bisschen so den Advocatus Diaboli spielen will, dann würde ich jetzt Folgendes Ihnen entgegenhalten. Ich muss aufpassen als Vermögensverwalter, dass ich nicht irgendwann mal auf einem Stranded Asset sitze, was schneller gehen kann, glaube ich, als man manchmal so denkt.
Ja.
Weil plötzlich in irgendeinem meiner Zielunternehmen, in die ich investiert bin, irgendein ESG-Risiko schlagend wird und das einfach nicht mehr veräußerbar ist.
Sehr guter Punkt, ja.
Dann habe ich keinen liquiden Markt mehr für dieses Asset.
Ja.
So, und das kann ich mir natürlich schon theoretisch auch unter mittel- und langfristigen Aspekten mal angucken.
Ja.
Also wo denn, sage ich mal, jetzt wirklich eine Shell oder eine BP, so, wo stehen die denn in 5 bis 10 Jahren?
Ja, das finde ich logisch, das kann ich nachvollziehen. Okay. Das heißt, ja, ich werde wahrscheinlich nicht auf alle Aktien, die ich in irgendwelchen Kundenportfolien habe, irgendwelche langfristigen ESG-Szenarien legen. Da drehe ich auch durch. Das ist quasi nicht bezahlbar, der Aufwand. Aber dieser Gedanke Stranded Assets, der leuchtet mir total ein. Ja, da muss ich drüber nachdenken, ob ich sowas habe in den Portfolien.
Genau.
Oder haben könnte. Im Prinzip, ich wollte Sie jetzt noch fragen, wo sind die Herausforderungen bei der Umsetzung? Aber eigentlich haben wir da schon drüber gesprochen. Es ist wahnsinnig aufwendig und man sollte auch hier die Kirche im Dorf lassen und sich darauf fokussieren, wo stifte ich wirklich Nutzen, oder?
Ja, genau. Wo stifte ich Nutzen, wo liegt die Materialität? So, da würde ich mich drauf konzentrieren. Ich würde mich nicht verrückt machen lassen von allen möglichen Beratern, Anwälten, die mich da jeckig machen und sagen, du musst jetzt irgendwie alles komplett stehen und liegen lassen und dich nur noch um das Thema ESG-Risiken kümmern. So ist es nicht. Aber dass es diese Risiken schon gibt, glaube ich, ist nicht bestreitbar. Und da muss ich halt irgendwie mit Augenmaß gucken, wo bin ich da wirklich betroffen und mich darum dann auch nachhaltig kümmern. Ja.
Ja. Und ich hoffe, dass dem, was Sie gerade gesagt haben, auch die Wirtschaftsprüfer zugehört haben, die das dann prüfen. Und dann dastehen und sagen, du hättest aber die langfristigen Szenarien für alle deine Risiken durchrechnen.
Das ist in der Tat die Gefahr, wenn dann da so according to the books geprüft wird, dass, ja.
Ja, das ist meine Erfahrung, das wird tatsächlich immer mehr. Aber auch das ist ein anderes Thema. Also die Möglichkeit über Materialität mit Wirtschaftsprüfern sprechen zu können, diese Möglichkeiten, habe ich das Gefühl, werden immer kleiner. Es wird immer formaler in der Prüfung. Also, aber auch das ist ein anderes Thema, das wir irgendwann anders machen. Jetzt habe ich noch ein drittes Thema aus den MA-Risk, was mich deswegen etwas umtreibt oder umgetrieben hat, weil ich das genau anwenden musste für einen Kunden von mir und davor saß und selber nicht wusste, wie ich das machen sollte. Und das ist das Thema, das die BaFin in die MA-Risk geschrieben hat, dass wenn ich die Risikoanalyse im Auslagerungsmanagement mache, dass ich dabei ESG-Risiken berücksichtigen soll. Und die Risikoanalyse im Auslagerungsmanagement ist ja dazu da, nach meinem Verständnis, die Wesentlichkeit einer Tätigkeit zu bestimmen. Ich kenne möglicherweise den Auslagerungsdienstleister zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, sondern ich überlege mir erstmal nur diese Tätigkeit, wie zum Beispiel eine Cloud-Speicherung oder die interne Revision oder was auch immer, die ich da auslagern möchte. Diese Tätigkeit, ist die wesentlich oder nicht? Und jetzt sagt die BaFin, und dabei soll ich mir über ESG-Risiken Gedanken machen. Und ich habe im ersten Augenblick, als ich das gelesen habe, gedacht, ja logisch, ja, überall in den MA-Risk steht jetzt ESG-Risiken, also steht es da auch. Und als ich dann gebeten wurde, mal zu sagen, ja, was ist denn das jetzt und wie füllt man denn da jetzt diese Risikoanalyse aus, da stand ich total auf dem Schlauch, weil ich gesagt habe, was bitte ist das ESG-Risiko der Tätigkeit der internen Revision oder der Tätigkeit der Cloud-Speicherung? Habe ich das irgendwie völlig falsch verstanden, worum es da geht? Also haben Sie da ein Bild, was da gemeint ist?
Ja, kann ich auch nur sagen, gut, dass Sie auf dem Schlauch gestanden haben und nicht ich, weil ich hätte genauso auf dem Schlauch gestanden wie Sie. Mir fehlt da auch so ein bisschen die Fantasie. Also klar ist natürlich, dass ich bei der Auswahl meines Auslagerungsunternehmens muss ich natürlich auf ESG-Risiken gucken und schauen, ist der möglicherweise mein Anbieter da irgendwie betroffen von einem ESG-Risiko oder nicht? Stichwort Rechenzentrum im hochwassergefährdeten Gebiet.
Ja.
Habe ich da möglicherweise, kaufe ich mir da ein operationelles Risiko ein, wenn ich das an den auslage. So, aber das war ja nicht Ihre Frage, sondern Ihre Frage war, inwieweit kann ich denn ein ESG-Risiko bei der Risikoanalyse berücksichtigen, die dazu dient, zu schauen, ist das eine wesentliche Auslage oder nicht? Boah, bloody hell. I don't know. Da müssen wir mal die BaFin fragen.
Ja.
Würde ich erstmal mit leere Menge angeben, sagen, gibt's nicht.
Dann bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich bin nach irgendwie mehreren Stunden Grübeln irgendwie auch zu dem Ergebnis gekommen, dass ich da nichts Sinnvolles reinschreiben kann. Da gar nichts reinzuschreiben führt zu dem Problem, was wir davor hatten, nämlich dem Thema Wirtschaftsprüfer. Ich habe mich jetzt im Moment mal so gerettet, da reinzuschreiben, also die Tätigkeit an sich hat vielleicht kein ESG-Risiko, aber daraus folgt eine Empfehlung, nämlich bei der Auswahl des Auslagerungspartners auf ESG-Risiken zu achten. Aber mir ist tatsächlich zu der Tätigkeit interne Revision, also ja, ein G-Risiko würde mir dazu vielleicht einfallen, weil betrügen kann ich fast bei jeder Tätigkeit mit irgendwas. Ja, das geht irgendwie fast immer. Aber bei S und G bin ich auch einfach nur blank, ja.
Also tut mir leid, dass ich Ihnen da jetzt nicht habe weiterhelfen können, Frau Fischner. Aber vielleicht hilft es Ihnen ja insoweit, als Sie sagen, naja, dem Rühe ist jetzt auch nicht mehr eingefallen. So.
Ja, und ich glaube, ich finde ja, dieser Austausch ist ja total wertvoll. Also wenn man da in seinem eigenen Saft schmorend vor diesen Fragen sitzt und immer denkt, sag mal, bin ich irgendwie zu blöd zu verstehen, was die von mir wollen, dann ist das nicht gut für die Laune, sag ich mal. Ja. Und wenn da jemand jetzt zuhört, der sagt, ist total klar, was da gemeint ist, dann bitte, bitte, bitte schreiben Sie mir eine E-Mail und dann freue ich mich wahnsinnig darüber, ist dann endlich zu verstehen, was da genau gemeint ist. Und ich werde es Ihnen dann natürlich auch verraten, Herr Röders.
Dann freue ich mich auch.
Dann freuen wir uns beide, genau. Wunderbar, das war es von mir zu den MA-Risk. Jetzt geht es ja noch weiter. CRD6, CRR3, also die Regelung, ich drücke das jetzt mal sehr verkürzt und vereinfacht aus, die Regelung zu Eigenmittel- und Risikomanagement für Banken, die es schon eine ganze Weile gibt. Und an den Nummern CRD6 und CRR3 erkennt man das jetzt nicht neu, das wird jetzt nur aktualisiert. Und ist, glaube ich, noch nicht verabschiedet, richtig?
Ja, ist noch nicht. Ist irgendwo im Trilog, aber wird jetzt kommen, ja.
Ja, was sind die Kernvorgaben da drin rund um ESG-Risiken? Also was ist neu in diesem Bereich?
Ja, also so richtig brandneu ist da eigentlich nichts. In formaler Hinsicht wird neu sein, dass alles das, was wir jetzt schon an Umsetzung sehen, in Form von MA-Risk, die ja letztlich dann auch, also die siebte MA-Risk-Novelle, die ja, soweit sie ESG betrifft, ja auf den entsprechenden EBA-Guidelines beruht, dass also quasi diese ganzen aufsichtspraktischen Anforderungen jetzt eine gesetzliche Unterlegung bekommen werden. Also eigentlich alles das, was EBA gemacht hat, wird jetzt nochmal irgendwie in Gesetzesform gegossen, so mal ganz grob gesprochen. Mit so ein paar vielleicht Besonderheiten, die absehbar sein werden. Also es wird sicherlich noch mal im Rahmen der CRD6 hervorgehoben werden, die Verantwortung der Geschäftsleitung für das ganze Thema ESG. So, das ist absehbar, dass das dann noch mal pointierter irgendwie formuliert werden wird. Damit dann natürlich auch das ganze Thema Fit and Proper noch mal irgendwo einen Schubs bekommen wird in Richtung ESG-Kompetenz. Wir werden eine weitere Ausbuchstabierung in Säule 2 sehen beim Thema SREP. Also das ist ja sowieso eigentlich im Moment das größte Einfallstor für die Aufsicht. Solche Themen wie unzureichendes ESG-Risikomanagement dann auch in Kapitalaufschlägen umzumünzen. Denn die Säule 1 bietet diese Möglichkeit ja bislang nicht so richtig. Also diese Frage, wird es mal ein Green Supporting oder ein Brown Penalizing Factor geben? Die ist ja noch offen, damit beschäftigt sich die EBA. Da wird es irgendwie jetzt noch im Laufe des Jahres eine Empfehlung geben und dann muss man mal gucken, was da rauskommt. Das wäre denn Säule 1. So glaube ich persönlich nicht dran, dass das kommen wird, aber weiß man nicht. Also muss man auch mal gucken, wie jetzt so die, jetzt haben wir die Europawahl, also jetzt wird es wieder so politisch, was da denn so noch sich an Veränderungen ergeben wird, so in der gesamten politischen Landschaft. Also haben wir jeden Verstand heute nicht. So, wir haben aber über die Säule 2 die Möglichkeit ja immer der Aufsicht, wenn sie sagt, also um bestimmte Dinge habt ihr euch nicht hinreichend genug gekümmert, auch wenn ihr formal die Säule 1 einhaltet, dann kriegt ihr halt einen SREP-Aufschlag. So, und das wird jetzt auch über CRR und CRD 6 wird das nochmal konkretisiert fürs Thema ESG. So, was zeigt, dass wenn ich meine ESG-Risiken nicht adäquat manage, das dann auch wirklich für mich zukünftig als Institut teuer werden kann.
Dann bekomme ich einfach einen Kapitalaufschlag aufgebaut.
Genau. Mit, ne? Ja. Dann kriege ich einen Kapitalaufschlag von, ja, weiß man nicht, so. Also der wird dann, wenn es gut läuft, ist der unter 1% und wenn es schlecht läuft, ist der halt, weiß ich nicht, bei 2 oder 3%, je nachdem. Ne? So, und das geht dann ins Geld. Und das ist auch was, was dann, also womit man auch immer einen Bankvorstand dann auch irgendwo, ich will nicht sagen ködern kann, aber sein Interesse für das Thema wecken kann. Weil man sagen kann, so da haben wir jetzt endgültig dann auch die Sphäre so des Gutmenschentums verlassen, in der ja sich ESG-Themen lange Zeit bewegt haben, sondern hier geht es dann wirklich knallhart um Kapitalanforderungen, wenn du das nicht vernünftig machst. Und das kann kein Bankvorstand dieser Welt ernsthaft wollen.
Ne? Ja.
So, also das ist so in a nutshell das, was mir jetzt so einfallen würde im Bankenpaket, was wir da sehen werden.
Okay. Ja. Das ist total interessant, was Sie gerade gesagt haben, dieses Gutmenschentum, was mit ESG verbunden wird. Deswegen fand ich es auch so interessant, tatsächlich jetzt eine Podcast-Folge zu machen, gar nicht über nachhaltige Investitionen, sondern eben über ESG-Risiken, weil das ja eigentlich mit dem Gutmenschentum nur ganz am Rand was zu tun hat. Das hat knallhart damit zu tun, ob ich überlebe in der sich wandelnden Welt oder die Investments, die ich für meine Kunden aussuche. Da geht es ja eigentlich um was ganz anderes. Aber das ist tatsächlich bei vielen, springt bei dem Thema ESG immer noch dieses andere, diese andere Lampe an. Ja. Und die denken noch gar nicht so viel über dieses Risikothema und dass es selbst für sie auch wirklich eng werden kann, da denken viele noch gar nicht so drüber nach.
Und das ist genauso, wie Sie sagen. Und ich bin im letzten Jahr bin ich mal bei einer ESG-Konferenz in New York gewesen. Da habe ich eigentlich gar nicht erzählen, weil ich da jetzt nicht mit dem Segelboot drüber gefahren bin.
Wir sagen es.
So, war aber hochinteressant, da mal einen Einblick zu bekommen, wie auch die US-amerikanischen Aufseher darauf gucken. Und denen ist natürlich total fremd, so dieser paternalistische Ansatz, den wir ja teilweise schon auch in Europa haben. Also so mit einer Umlenkung privaten Kapitals in nachhaltige Finanzanlagen. So. Damit fremdeln die eher so ein bisschen. So, womit die gar nicht fremdeln, sondern was für die total im Zentrum steht, ist Risiko. Und da sagen die, und Risikomanagement. So, und da sagt dann eben auch die SEC ganz klar, natürlich haben unsere Banken erhebliche ESG-Risiken in ihren Portfolien, weil, und zwar in erster Linie denken die da an Klimarisiken und dann sagen sie, ja, guckt euch an, was in Kalifornien passiert, guckt euch an, was wir in Überflutungsgebieten haben, was wir im Bereich heftige Stürme haben, so alles extrem klimainduzierte Risiken, die sich da materialisieren und die müssen eingepreist werden. Und da sagen die auch, da ist uns auch im Prinzip egal, wie hier die US-Wahlen ausgehen, so, das muss gemacht werden. Und ob da jetzt ein Trump-Präsident ist oder nicht, es spielt da für die erstmal nicht so die große Rolle.
Ja.
Das fand ich so ganz, ganz erhellend, wie klar und nüchtern sie da drauf gucken. Und bei den Finanzprodukten, um das vielleicht auch noch kurz zu ergänzen, nochmal einen Schwenk zurück zur SFDR. So, da sagen die halt auch, da hat die SEC hat da eine große Konsultation gestartet in Ende 2022 mit enorm vielen Eingaben. Da sagen die halt auch, Greenwashing ist ein Riesenthema für uns und Finanzprodukte haben transparent zu sein und da darf nicht den Anlegern irgendwie einer vom Pferd erzählt werden. Mhm. Auch knallharte Ansage.
Die waren ja auch mit die Ersten, ne? Die SEC, die wirklich Maßnahmen verhängt hat. Und,
ja, genau.
Ja, ich glaube irgendwie dadurch, dass es hier in der EU mit diesem Sustainable Finance Package und der SFDR angefangen hat und dann natürlich gleich auch nachvollziehbar sehr viele auch die Marketingmöglichkeit von Artikel 8 und Artikel 9 Produkten für sich entdeckt haben, ist irgendwie hier der Fokus, wann immer man ESG hört, viel mehr auf etwas Gutes für die Welt tun, also auf dem Inside-Out-Blick, als dass wir hier immer gleich auch an den Outside-In-Blick denken, ja.
Genau so.
Der kommt bei uns immer erst an zweiter Stelle, ja.
Ja.
Als letztes noch zu der zweiten Schublade. Die zweite Schublade war ja ESG-Risiken in regulierten Unternehmen. Als letztes noch, wie sieht es denn bei Kapitalverwaltungsgesellschaften aus? Wir waren jetzt ganz viel in den MA-Risk und mit der CAD und der CRR bei Banken. Wie sieht es bei Kapitalverwaltungsgesellschaften aus? Welche Kernvorgaben haben die zu ESG-Risiken?
Das ist bei weitem jetzt nicht so ausdekliniert wie bei den Banken in der MA-Risk. Kann sein, dass das noch kommen wird. Also da haben wir erstmal auf Level 2 auf europäischer Ebene sowohl OGAF-Richtlinie als auch AFMD haben wir die Vorgabe, ihr müsst ESG-Risiken erstmal für euch selber, für euren eigenen Geschäftsbetrieb berücksichtigen und ihr müsst sie bei den Anlageentscheidungen für euren Anleger berücksichtigen. Müsste also da irgendwie einen Risikomanagementprozess in place haben. Dasselbe gilt für Wertpapierinstitute und für Versicherungen sowieso auch. Mhm. So, und die BaFin ist da ja eigentlich gestartet mit ihrem Merkblatt 2019, in dem sie im Prinzip gesagt hat, ich glaube, Sie hatten es schon erwähnt, Frau Fechner, also für Kapitalverwaltungsgesellschaften gilt im Kern dasselbe wie für Kreditinstitute auch. Ihr müsst jetzt die Risiken in jeder Hinsicht, in der ihr davon betroffen sein könnt, auch in irgendeiner Weise managen und berücksichtigen. Ne? Und das machen die ja auch. Also.
Ja. Ja, dann ist vielleicht, das werden wir sehen, aber vielleicht dann zu erwarten, dass also die für KVG gibt es ja auch MA-Risk, genau. DK, MA-Risk, dass da bei der nächsten Aktualisierung da dann, ja. Ich sag jetzt mal etwas despektierlich, auch im fünften Satz ESG vorkommt.
Genau.
Okay, wunderbar. Die ersten zwei Schubladen haben wir. Die dritte Schublade ist ein Riesenthema, aber wir machen es schnell, weil das, glaube ich, wirklich, wenn, dann eine eigene Podcast-Folge sein müsste,
oh ja.
Nämlich die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive. Eine EU-Richtlinie, die in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Ich glaube, es gibt einen Entwurf, ne, für die Umsetzung in deutsches Recht, aber
ja.
Noch ist nichts durch, oder?
Ja, das ist ganz interessant. Es gibt einen Entwurf, es gibt einen Referentenentwurf, aber das erste Berichtsjahr hat eigentlich schon angefangen für die großen Unternehmen. Genau, das hat einen echten Impact auf die, sage ich mal, gesamte deutsche und europäische Volkswirtschaft, ne? Weil da jetzt wirklich auch die realwirtschaftlichen Unternehmen massiv von betroffen sind. Betroffen jetzt immer so negativ an, ja. Viele werden das erstmal so empfinden. Das ist natürlich eigentlich nicht das, was diese Reporting Directive bewirken will, sondern was die bewirken will, ist nicht, dass das nur als Mühsal und als Drangsal betrachtet wird, Berichterstattung zu machen über Nachhaltigkeitsthemen, sondern sagt, das soll einen Beitrag dazu leisten, dass sich eben Unternehmen überhaupt mal selber bewusst werden, Inside-Out-Perspektive, Outside-In-Perspektive, so was geht von mir aus an ESG-Nachhaltigkeitsauswirkungen und wovon bin ich selber betroffen? Und das muss ich mal in irgendeinem vernünftigen Bericht dann irgendwie mal zusammenfassen auf Basis einer Wesentlichkeitsanalyse, die ich vorher gemacht habe für mein Unternehmen, um zu gucken, was ist jetzt für mich wirklich relevant und was ist nicht relevant, dass ich das so ein bisschen mal vorher sortiere. So, und dann muss ich darüber Rechenschaft abgeben, einmal mir selber gegenüber und meinen eigenen Aufsichtsgremien, meiner eigenen Governance gegenüber. Aber dann natürlich auch soll das dem Zweck dienen, eine Datenquelle zu sein für meine Kapitalgeber, sei es meine Kreditgeber oder meine Eigenkapitalgeber, wenn ich börsennotiert bin oder wenn ich irgendwie, wenn ein VC oder ein PE-Fonds in mich investiert ist. Das ist das Thema CSRD. Die wird gestuft, tritt die in Kraft. Na, ich hatte schon gesagt, das erste Berichtsjahr läuft schon seit 1. Januar für die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, also alle börsennotierten Unternehmen, aber eben auch für große Kreditinstitute. So, und große Kreditinstitute sind schon solche, die mehr als 5 Milliarden Bilanzsumme haben und mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen. So, das sind schon in Deutschland, wenn ich mal so auf die Verbünde gucke, so bummelig 90 Sparkassen und das wären so ungefähr 30 bis 40 Volks- und Raiffeisenbanken sein, die jetzt schon im ersten Berichtsjahr sind und die müssen dann in ihrem Geschäftsbericht in 2025 für 2024 das erste Mal so einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen.
Mhm.
Das ist deutlich mehr als das, was wir bislang so sehen an Nachhaltigkeitsberichten. Da gibt es ja auch verdienstvolle Regelwerke wie den DNK, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, die Berichtsstandards schon vorsehen, freiwilliger Art. und auch sicherlich gut sind, aber sehr stark eben fokussiert sind auf den eigenen Geschäftsbetrieb des Unternehmens. Also ich sag mal so ein bisschen despektierlich, fährt der Vorstand noch eine Verbrennerflotte oder eine E-Autoflotte? Ja, so auf sowas so. Also wie ist der CO2-Ausstoß meines operativen Geschäftsbetriebs? So, da wird aber eben nicht geguckt auf Lieferketten, da wird nicht geguckt aufs Kreditportfolio. All das kommt dann nicht auf mein Depot A, nicht auf mein Depot B-Geschäft. So, alles das kommt jetzt über die CSRD, muss im Blick genommen werden unter ESG-Aspekten. Und ja, und da haben wir dann das dritte Einfallstor für ESG-Risiken. Ja, diesmal auf der Ebene der nicht finanziellen Berichterstattung.
Ja, und es ist eben explizit CSRD. Da geht es nicht nur darum, wie nachhaltig ist mein Geschäftsmodell für den Rest der Welt, sondern es geht eben auch um, wie wirken ESG-Risiken auf mich ein, oder?
Absolut.
Es geht
absolut
nicht nur um dieses Gut, es klingt immer so respektlos, dieses Gutmenschentum, aber es geht eben auch um die Risiken für meine Geschäftstätigkeit.
Das ist die sogenannte doppelte Wesentlichkeit. Also es geht nicht nur um Inside-Out, sondern Outside-In. Und Outside-In ist eigentlich das Relevante.
Ja, und Sie sagten schon, das erste Berichtsjahr läuft eigentlich schon und wer gehört jetzt dazu? Die CSRD ist ja so ein bisschen die Ergänzung zur alten NFRD, also Non-Financial
Reporting.
Reporting, das Wort fehlt im Reporting Directive. Und es wird aber der Kreis der Verpflichteten wird deutlich ausgeweitet, oder? Wer kommt denn noch dazu in den nächsten Jahren, wer also, das auch befolgen
will? Ja, es kommen noch dazu jetzt Unternehmen, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Und ja, da gibt es ja nochmal so Schwellenwerte mit Bilanz und Umsatz. Ich glaube, es geht um 40 Millionen, also die sind relativ niedrig. 40 Millionen Umsatz, 20 Millionen Bilanz oder umgekehrt. Mhm. So, und dann kommen hinzu die nicht komplexen Kreditinstitute, also die mit unter 5 Milliarden Bilanzsumme und weniger als 500 Mitarbeitern, die kommen dann in 2026 dazu. Und die kleineren kapitalmarktorientierten Unternehmen, also kleine, sagen wir Startups, die an der Börse sind oder so, die werden dann auch berichten. Und dann in 2028 kommen noch Drittstaaten, Konzernunternehmen dazu, die also ihre Mütter irgendwo im Nicht-EU-Ausland haben.
Ja, okay.
Und das heißt, in Summe werden das in Deutschland ungefähr 15.000 berichtspflichtige Unternehmen sein, was eine enorme Zahl ist.
Wie viel sind es heute? Wissen Sie das zufällig?
Heute sind wir, ich glaube, irgendwo, lassen Sie mich nicht lügen, bei 2000.
Wahnsinn.
Also es ist schon ein enormer Faktor, der da drauf liegt.
Ja, und es wird ja auch prüfungspflichtig. Also dieser Teil, diese Berichterstattung wird quasi, ich kann jetzt nicht sagen, genauso prüfungspflichtig wie ein Jahresabschluss, weil im Jahresabschluss geht es um Zahlen. Aber heute ist ja auch schon der Lagebericht prüfungspflichtig und diese CSRD-Berichterstattung wird dann eben auch prüfungspflichtig.
Da gibt es erstmal nur so eine Limited Assurance, wie das denn so neudeutsch heißt. Und die wird dann aber dann im Laufe der Zeit dann irgendwie ausgebaut, so zu einer Vollprüfung.
Ja. Ja, ja. Und sämtliche Schwellenwerte sind natürlich immer für auf der konsolidierten Ebene zu verstehen. Ne? Also wenn ich eine Gruppe habe mit 10 Untergesellschaften, dann gilt es immer für die Gruppe, oder?
So, dann gilt das für die Gruppe und dann können Sie höchstens, wenn Sie dann in der Gruppe nochmal Unternehmen haben, die also Tochterunternehmen, die ihrerseits CSRD-berichtspflichtig sind oder werden, die können dann quasi sich in eine Konzernbefreiung reinretten und sagen, wenn mein Mutterunternehmen berichtet, dann muss ich selber nicht.
Ja.
Hört sich erstmal gut an, haben wir aber auch schon so ein, zwei Fälle jetzt in der Praxis gesehen. So viel weniger Aufwand ist es denn am Ende doch nicht, weil ich die ganzen Daten zuliefern muss der Mutter. Weil die natürlich das oben alles irgendwie konsolidieren muss. Also die ganzen Datenmesspunkte muss ich wahrscheinlich auch unten vorhalten.
Ja, absolut. Ich muss zwar selber den Bericht nicht erstellen, aber die Daten brauche ich ja trotzdem. Ja, logisch. Weil Sie sagen, Sie sehen das in der Praxis schon. Was sind denn so aus Ihrer Sicht bei dem CSRD-Thema die größten Herausforderungen aktuell?
Absolut größte Herausforderung ist Daten. Also noch mehr, finde ich, als bei der SFDR. It's all about data. Also wie komme ich an? Ich glaube, ich habe insgesamt bei einer Full-Swing-CSRD-Umsetzung ohne Einschränkung durch Wesentlichkeitsanalyse bin ich, glaube ich, bei 1200 Datenmesspunkten.
Krass.
So, und wie komme ich an diese ganzen Daten dran? Das ist ein Riesenthema. Ich habe gewisse Erleichterungen in der Übergang. Ich kann bei so ein paar Themen kann ich schätzen in den ersten Jahren. Also es gibt so ein paar Erleichterungen, gibt es, aber die sind jetzt auch nicht super toll. Also Daten und wie kriege ich das organisiert? Weil Sie sprachen das vorhin schon mal an beim Thema Risikobetrachtung innerhalb einer Bank. Also Sie müssen im Prinzip bankübergreifend alle relevanten Geschäftsbereiche an einen Tisch bringen und denen irgendwie Aufträge mitgeben und sagen, die und die Daten brauche ich von euch, dann muss das Ganze irgendwie zusammengeführt werden, sinnhaft, und dann am Ende eben in einer Berichterstattung gegossen werden. Und das sind die überhaupt nicht gewohnt. Also sie müssen aus diesen Silos raus und müssen quasi querschnittartig da durchs Unternehmen durchgehen. Mich hat sehr beeindruckt ein Vortrag, den der Nachhaltigkeitsbeauftragte von der ENBW, also das ist jetzt nicht hier unsere Branche, aber nur um immer so ein Beispiel zu geben, gehalten hat, der hat berichtet, wir hätten allein für diese Wesentlichkeitsanalyse nach der CSRD, da hätten 150 Leute intern drauf gearbeitet mit über 100 Workshops. Nur um diese Wesentlichkeitsanalyse zu machen, die eigentlich erstmal nur ein Ranrobben ist an die Startlinie, um zu gucken, über was muss ich denn am Ende eigentlich berichten.
Ja. Ja, und das ist man natürlich auch nicht gewohnt als Unternehmen, weil für einen Jahresabschluss, wenn ich das jetzt ganz vereinfacht ausdrücke, brauche ich das Rechnungswesen.
Ja.
Und dann brauche ich vielleicht noch die IT, wenn es um irgendwelche Auswertung geht. Aber mehr brauche ich nicht. Wird mir jetzt irgendjemand auf die Finger für schlagen, weil natürlich habe ich jetzt jemanden vergessen, aber im Kern sind es die beiden und plötzlich brauche ich alle Geschäftsbereiche. Ne?
Ja, das ist komplett neu.
Ja. Wunderbar, das war die letzte Schublade. Nur noch ganz kurz, aber alles andere würde jetzt den Rahmen komplett sprengen. Die Transparenz der Unternehmen zu ESG-Themen, was Sie am Anfang gesagt hatten.
Genau.
Herr Röhr, ganz herzlichen Dank. Ich habe viel mitgenommen, ich habe viel Neues gelernt und ich habe auch gelernt, dass an Themen, bei denen ich noch festhänge, nicht nur ich festhänge. Und das hilft mir auch, das beruhigt auch. Insofern...
Ja.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Und nur noch die Frage, habe ich jetzt irgendwas nicht angesprochen, wo Sie die ganze Zeit denken, warum fragten die das nicht? Ist doch super wichtig. Also fehlt was?
Nein, es fehlt nichts. Wir haben wirklich alles abgeradelt an wesentlichen Punkten. Wenn von Seiten der Zuhörerinnen oder Zuhörer noch irgendwas fehlen sollte, dann werden Sie das Ihnen hoffentlich mitteilen, Frau Fechner. Dann machen wir vielleicht nochmal einen Anschluss-Podcast. Ansonsten kann ich nur sagen, also mir hat es auch total viel Spaß gemacht. In der Tat, es wird ja immer so gerade auch von Juristen erwartet, dass sie immer auf alles irgendwie die perfekte Antwort haben. Hat man hier nicht. Ne? Das ist, also wir ringen auch täglich mit diesen Regulierungsfragen. Gemeinsam mit unseren Mandantinnen, Mandanten, mit anderen Beratern und alle tasten sich da so vorwärts. Ist aber auch irgendwie ganz spannend. Also ich finde, das kann auch Spaß machen, wenn man das Ganze mal versucht, nicht nur als eine Belastung zu verstehen, sondern auch irgendwo als eine Chance und auch irgendwo als einen, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber auch irgendwie einen notwendigen Beitrag, den wir auch irgendwie leisten müssen. Wir haben es, glaube ich, zu lange zu sehr verschleppt. Sonst wären wir nicht in der Situation, in der wir jetzt heute sind. Und deswegen dürfen wir uns nicht zu sehr beklagen über Regulierung. Wenn ich mir überlege, was alles nicht passiert ist, als wir noch keine Regulierung hatten, und ich mir jetzt anschaue, was in den letzten 3 Jahren allein sich an Veränderungen ergeben hat und an Diskurs und an Aufbruch im Bereich Nachhaltigkeit, dann würde ich jetzt mal sagen, hat der europäische Regulator nicht alles falsch gemacht.
Ja.
Was nicht heißt, dass bestimmte Dinge im Detail übersteuert sind, ne? Also das Stichwort ESG-Risiken bei der Auslagerungsrisikoanalyse. Also das brauchen jetzt wahrscheinlich wirklich kein Mensch. Aber im Kern ist das schon ein wirksamer Ansatz. Und damit sich zu beschäftigen, ist vielleicht nicht ganz verkehrt.
Also ich weiß absolut, was Sie meinen. Und materiell darüber nachzudenken, auch immer in Verbindung mit, was ist der Zweck, was soll erreicht werden und wie muss ich das jetzt umsetzen, damit ich das auch erreichen kann, finde ich, machen diese Themen tatsächlich Spaß, auch wenn sie wahnsinnig kompliziert sind. Also ich finde sie wahnsinnig kompliziert, muss ich zugeben. Also da stimme ich Ihnen total zu. Und das, was dann keinen Spaß macht, das hatten wir heute schon ein paar Mal, aber das gilt für alle Regularien, ist dann Diskussion über sehr, sehr formale Anmerkungen führen zu müssen, dass in irgendeiner Arbeitsanweisung irgendein Satz fehlt, der doch aber so in den MA-RISC steht. Also dieses Nachdenken über Sinn und Zweck und mich darauf auszurichten, dass ich diesen Sinn und Zweck erfüllen kann, das finde ich erstens total richtig und zweitens macht das so jemandem wie mir auch tatsächlich Spaß. Die formalen Aspekte daran eher weniger, ja.
Ja, da kann man auch wirklich nur an Prüfer und Aufsicht appellieren, die berühmte Kirche im Dorf zu lassen und sich auf das zu konzentrieren, worum es in der Sache geht.
Ja, auf die Materialität, was Sie schon häufiger gesagt haben. Ja, in diesem Sinne.
Ja,
wunderbar.
Ich danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen. Hat mir total viel Spaß gemacht und gerne mal auf ein neues, wenn Sie mögen.
Dann melde ich mich auf jeden Fall. Herzlichen Dank.
Okay, Frau Fechner, machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.
Das war mein Gespräch zu ESG-Risiken mit Herrn Dr. Lars Röhl. Wenn Sie tiefer einsteigen möchten und an der einen oder anderen Stelle nicht ganz sicher sind, über welche Regelung wir da im Interview genau gesprochen haben, dann schreiben Sie mir eine E-Mail. Sie finden meine Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn Sie gern gemeinsam mit Herrn Dr. Röhl tiefer einsteigen möchten, dann finden Sie seine Kontaktdaten ebenfalls in den Shownotes. Und bitte, was Herr Dr. Röhl und ich schon im Interview gesagt haben, falls Ihnen klar sein sollte, welche ganz konkrete Rolle ESG-Risiken in der Praxis bei der reinen Festlegung der Wesentlichkeit einer Auslagerung spielen können, also ohne Bezug zum Auslagerungsunternehmen, dann schreiben Sie uns bitte. Denn das würden wir auch gern verstehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, was auch immer Sie heute noch vorhaben.